Also das mit dem Bremsen ist natürlich schön. Besser ist Gas geben. Wenn man irgendwo hinkommen will, muss man Gas geben. Wer nur auf der Bremse steht, kommt nirgendwo hin, das ist klar. Aber im Zweifelsfall ist natürlich auch hilfreich, wenn man auf die Bremse treten kann und zum Stillstand kommt, bevor es knallt. Das ist gut. Heute Morgen, als ich so durch euer wunderschönes Land fuhr und der Schnee noch auf den Straßen war und ich fuhr so eine dieser wunderbaren Autobahnen, die es hier gibt. Und es gab nur eine einzige Spur von einem Auto, das vorher über diese schmale Straße gefahren war. Und es ging rauf und runter und dann dachte ich, ja, jetzt geht's runter. Und wenn jetzt Glatteis ist, dann solltest du nicht bremsen. Denn dann rutschst du erst recht, dann nutzt das Bremsen nämlich gar nichts, sondern du fährst dann noch so. War wunderbar, ich bin heil angekommen, ich habe es genossen, euer Land ist wunderbar, auch wenn dieses weiße Tuch darüber liegt wie jetzt und die Straßen, die etwas abgelegenen Autobahnen, die ihr auch habt, diese schmalen Straßen, ja, da, ich habe das richtig genossen. Aber ich war so froh, dass ich keine Bremse brauchen musste. Es ging so ein bisschen steiler den Berg runter. Ich dachte, wenn du hier bremst, das weißt du nicht, ob das hilfreich ist, ob du da nicht anfängst, Schlittschuh zu fahren. Also gut, Bremsen ist toll in der Not. Und wenn die Bremsen dann halten, ist auch schön. Wie ist das im Leben? Ist das natürlich. Ich meine, wir bremsen oft. Manche bremsen zu oft, da sagen wir, komm, verwechsel doch nicht, Gas geben, musst du auch mal, sonst kommst du nicht vorwärts. Nur bremsen ist ja, also Leute, die nur bremsen, die, also ist ja furchtbar. In manchen Situationen des Lebens können wir natürlich auch bremsen. Also mal das Tempo rausnehmen, mal parken, mal ausruhen. Also ganz schlicht, dass wir, wenn wer gut schlafen kann und müde ist und man schlafen kann und so, dann ist das sozusagen ein Bremsen, das Tempo rausnehmen und wohl dem, der dann auch ausruhen kann, entspannen kann und schlafen kann, das halte ich für eine der größten Geschenke, die Gott mir gegeben hat, dass ich wo auch immer bin, überall gut schlafe. Also es gibt ja Leute, ich habe Leute gehört, die können die erste Nacht in einem fremden Bett nicht schlafen. Also wenn das mein Problem gewesen wäre, dann wäre ich vielen Jahren meines Lebens die Hälfte der Nächte schlaflos gewesen. Das übersteht ja keiner. Also ich schlafe überall. Meine Frau bewundert das. Ich lege den Kopf zurück und dann bin ich weggeratzt. Das ist Pause machen. Bremsen tut wirklich gut. Aber nicht immer kann man ja bremsen. Zum Beispiel, keiner von uns ist in der Lage, auch nur eine Sekunde, eine Minute die Zeit verlaufende Zeit seines Lebens anzuhalten. Du kannst gar nicht bremsen. Auch wenn du es möchtest. Bestimmte Altersklasse, da sagen sie, Mann, es gibt ja so Lebensalter, da kann man gar nicht schnell genug älter werden, ne? Dass man endlich einen Führerschein machen kann oder so und endlich irgend ernst genommen wird. Also es gibt so Phasen, wo man richtig schnell vorwärts will. Aber dann fängt das im Leben so an. Ich weiß es nicht, wann das bei euch angefangen hat und so. Bei welchem Geburtstag du sagst, jetzt neige ich dazu, mein Geburtsdatum zu fälschen hier. Also möchte ich eigentlich bremsen. Geht nicht. Du kannst nicht bremsen. Nun gut, also bremsen, haben wir gesagt, hängt mit der Sicherheit zusammen, also dass man Sicherheit hat. Und Sicherheit ist natürlich sehr, sehr grundlegend wichtig für unser aller Leben. Also wir müssen Luft atmen, sonst sterben wir, müssen essen und trinken, sonst sterben wir. Und wenn diese Grundbedürfnisse des Körpers befriedigt sind, dann fragt man, was ist denn sonst eigentlich noch absolut nötig, das jeder Mensch braucht, wenn er Essen, Trinken und Luft hat? Und dann kommen zwei Dinge, die wir absolut nötig brauchen. Das ist Sicherheit und Anerkennung. Also wenn es keine Sicherheit gibt, also wenn ich nicht davon ausgehen kann, dass ich, wenn ich hier aus der Kirche rausgehe, auf die Straße gehe, dass ich noch lebe, also dann mich irgendjemand umbringt oder absticht oder erschlägt oder so, dann kann ich halt nicht leben. Ich brauche ein gewisses Maß an Sicherheit. Und jeder Mensch braucht ein gewisses Maß an Anerkennung. Also wenn ein Mensch nur die Erfahrung macht, du bist nichts, du kannst nichts, du bist der letzte Dreck, mit dir redet keiner, dich will keiner, das hältst du nicht aus. Da gehst du, also das ist sozial, wirst du erst kaputt gemacht. Und dann gehst du seelisch ein und körperlich. Da stirbt ein Mensch. Du brauchst, wenn du, am liebsten möchten wir natürlich geliebt werden. Das gibt unserem Leben innere Kraft. Wenn ich geliebt werde von anderen, das heißt, dann spüre ich, ich bin wichtig. Ich bin nicht nur ein Ding, ich bin nicht nur nützlich, sondern wegen meiner Person. Ich bin geliebt, ich bin wichtig. Aber Liebe kann man ja nicht erzwingen. Und deshalb, Leute, die das vermissen müssen, die sagen, wenn er mich schon nicht liebt, soll er mich wenigstens fürchten. Daher kommt die Gewalt. Dass Leute gewalttätig werden, kommt nie aus Stärke. Wer stark ist, braucht keine Gewalt anzuwenden. Das ist immer aus dem schwarzen Loch der inneren Schwäche. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin der letzte Dreck. Jetzt mache ich einen platt, damit wenigstens einer sich noch schlechter fühlt als ich. Das ist die Quelle dieser sinnlosen Gewalt, vor der wir uns natürlich fürchten, die das Leben ungemütlich macht. Und sie kommt immer aus diesem inneren schwarzen Loch. Ich bin nichts, ich bin Dreck, ich habe keinerlei Ansehen. Und dann haust du drauf. Das ist gefährlich, natürlich brandgefährlich fürs Zusammenleben. Deshalb ist das, wer gibt mir Sicherheit und wer gibt mir Anerkennung? Und das mit der Sicherheit, ja, gut, wer anfängt nachzudenken und wenn du merkst, also ich kann gar nicht mehr bremsen in meiner Lebenssituation. Also, jetzt geht es ans Sterben. Und da gibt es nichts mehr zu bremsen für mich. Ja doch, wir denken dann noch, Leute werden ja auch reanimiert und so. Er macht das dann schon mal hier. Hoffe, dass er es nie jetzt vorführen muss oder so. Aber so, dann darf er noch mal leben. Und das, ich sag mal, es gibt noch mal ein Bremsen, es gibt noch mal eine Pause. Aber grundsätzlich gibt es im Blick auf unser Leben, Zeitverlauf unseres Lebens, keine Bremse. So, und jetzt suchen wir deshalb jeder Mensch, ganz egal, wer er ist, ob er Atheist ist oder Christ ist oder Buddhist ist oder wer weiß, was ist, Mann oder Frau, jung oder alt. Jeder Mensch sucht deshalb nach Sicherheit. Wie kann ich die bekommen und ansehen? Aber wie kriege ich Sicherheit? Kann ja nicht jeder sagen, also ich kaufe eine Kanone und ich laufe damit rum und wenn mir jemand was sagt, dann knall ich den um. Es gibt schon eine Hoffnung auf Sicherheit, die, glaube ich, uns alle irgendwie verbindet. Und es ist, wer ein bisschen Geld hat und am besten ein bisschen mehr Geld, der kann sich damit Sicherheit kaufen. Da ist ja was dran. Ich meine, es ist schon von Vorteil, wenn man wenigstens sagt, meine Rente und mein Geld reicht so lang, dass ich voraussichtlich über diesen Winter die Heizung bezahlen kann. Oder sich Sorge zu machen, ob ich das kann oder ob ich mit dem Geld, das ich habe, bis zum Monatsende noch genug einkaufen kann, zum Essen oder für die Familie oder nicht, ist schon ein Unterschied. Das heißt, es gibt das Versprechen im Geld, wenn du das hast, dann kannst du dich absichern. Wenn du ein bisschen mehr hast, dann musst du keine Angst haben vor Altersarmut oder so. Und dann ja, kannst du auch die anderen versorgen, für die du Verantwortung hast. Also am besten solltest du ein bisschen mehr haben. Und es ist ja so, wer dann Geld hat und wer auch ein bisschen mehr davon hat, der hat auch Ansehen. Und wenn du viel davon hast, fragt dich auch keiner mehr, wie du dran gekommen bist. Dann haben die Leute Respekt vor den Superreichen, auch wenn sie ihr Vermögen, ihren Reichtum vielleicht auf ungerechte, unrechte Weise erworben haben. Trotzdem hat man Respekt und Angst vor ihnen. Sie haben Macht, können sich alles Mögliche kaufen. Das ist der Grund, warum Geld und Besitz nicht nur so diese Schönheit haben, also wir brauchen Geld, das bezahlen kann und sowas. Ist alles ganz notwendig. Aber mir ist das in der Bibel aufgefallen, bei Jesus. Ich weiß nicht, ob Sie das lesen. Lesen Sie mal Originalton Jesus. Sie werden staunen, wie oft Jesus über dieses Problem des Geldes spricht. Man wundert sich, warum. Weil er weiß, was sind die Grundbedürfnisse des Menschen. Wir alle suchen nach Sicherheit und Ansehen. Und Geld verspricht, Sicherheit und Ansehen zu geben. Und deshalb ist plötzlich Geld nicht nur ein Zahlungsmittel, sondern wird zu Gott. Es gibt ja viele in unserem Land, die sagen, sie wären Atheisten. Das ist schön gesagt und so, nehme ich auch gerne zur Kenntnis. Aber nicht das, was wir sagen, auch nicht, was wir singen, verrät, ob wir an Gott glauben oder nicht. Sondern das kann man beim Umgang mit dem Geld sehen. Ob jemand Geld als ein Zahlungsmittel, als eine Möglichkeit, das Leben auch zu gestalten und benutzt, oder ob es so eine solche Macht hat in seinem Leben. Das ist die höchste Macht des Lebens. Und das nennt man Gott. Gott ist das, G-O-T-T, ist die Macht im Leben, die über alles bestimmt. Und wenn einer so lebt, dass er sagt, Hauptsache ich kriege mehr und Hauptsache ich sichere mein Vermögen und hoffentlich kann ich das vermehren und das bestimmt im Zweifelsfall, wofür ich meine Zeit einsetze und meine Kraft und meine Intelligenz einsetze, dann ist das ein klares Zeichen dafür, Geld ist Gott. Und das hat interessanterweise Jesus ja gleich gesagt. Man hat ja die Behauptung aufgestellt, kein Mensch kann Gott, dem lebendigen Gott, dem Schöpfer der Welt oder und dem Mammon zugleich dienen. Mammon nennt er das, ein alter orientalischer Name für Geld und Vermögen, wenn es nicht mehr Zahlungsmittel ist, das wir gebrauchen, um das Leben zu bezahlen, sondern wenn es einen solchen Einfluss macht in unserem Leben ist, dass es die höchste Orientierung ist. Hauptsache Geld bewahren. Also, und diese Macht Geld ist nicht nur da, wo Leute Geld haben. Da ist es, die Sorge, dass man es behält und dass es sich vermehrt. Sondern dieser Gott hat auch die Macht, wenn man ihn nicht hat. Man sagt, mein Leben ist nur dann ein lohnenswertes Leben, wenn ich das Geld habe, das ich leider nicht habe. Und solange ich das nicht habe, ist das Leben kein Leben. Ja, das heißt, dann gebe ich diesem Geld, ich verstehe dieses Geld so, als ohne das gibt es kein Leben. Da spricht ja vieles dafür, dass das stimmt. Also richte ich alles danach im Neid. Ich beneide andere, die mehr haben. Ich betrüge andere. Ich habe ein Recht daran, das mir zu beschaffen, wie auch immer ist. Okay, Jesus behauptet, ihr könnt nicht Gott, dem Schöpfer dienen und dem Mammon. So, in Europa, Christentum in Europa ist aus meiner Sicht, so wie ich das beobachte, einige Jahre ja schon, der Versuch, Jesus zu widerlegen und zu sagen, kein Problem, das können wir gut, beides miteinander. Gott und Geld. Können wir gut, beides miteinander. Nein, sagt Jesus, könnt ihr nicht. Und er redet relativ häufig, ich möchte gerne euch teilhaben lassen an einem Bericht, der im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, Kapitel 12 berichtet wird. Da geht es genau um dieses Problem. Also jemand kommt zu Jesus und weil das Geld so wichtig ist, gibt es natürlich auch überdurchschnittlich oft Streit ums Geld. Und es gibt in den Familien oft Streit, vor allen Dingen, wenn es ans Erben geht und ans Teilen von Erben und so. Und dann ist Krieg. Wir sagen ja, beim Geld hört der Spaß auf, also dann ist Krieg. Wahnsinnig viele Verhältnisse. Leider muss man auch sagen, auch christlichen Verhältnissen, wenn es bei Geld, werden keine Loblieder mehr gesungen, da beim Erbe gibt es Zoff. So, und da kommt also einer zu Jesus, und das heißt, ich lese das wörtlich vor, sprach aber einer aus dem Volk zu Jesus: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Das ist doch mal eine Sache. Von Jesus erwarten, dass er mal praktisch hilft, einen Familienstreit zu verhindern oder beizulegen, wo es ums Erbe geht. Und das ist nicht nichts, das ist schon toll. Und eigentlich würde man jetzt erwarten, und Jesus sagt, was ist die Sache, und er regelt das irgendwie. Überhaupt nicht. Jesus aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen, zu dem und zu allen, die da rumstanden: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Boah. Woher wusste er, dass das Habgier ist? Vielleicht wollte der nur Hilfe, damit ein Familienstreit um Erbe beigelegt wird. Das ist doch mal ein Fall für die Seelsorge. Und das wäre doch toll, wenn Jesus da helfen könnte. Aber Jesus scheint tiefer zu sehen. Und er bürstet den ziemlich ab. Er kümmert sich um diesen Fall nicht. Er bemüht sich gar nicht drum, sondern sagt: Die Habgier, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Da sage ich: Wovon denn sonst? Wovon lebt man denn sonst? Dass man was hat, Vermögen hat, etwas Geld hat. Und wenn man etwas mehr hat, geht es ein bisschen besser und leichter mit dem Leben. Und dann setzt Jesus noch einen drauf. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Also Landwirt. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele. Also er war gar kein Materialist, er war, wusste auch, dass er eine Seele hat, und er führte auch ein Gespräch mit seiner Seele. Wer tut das schon? Das tun doch nur sehr nachdenkliche und besinnliche Menschen. Der trat richtig auf die Bremse, suchte richtig die Ruhe und sprach zu seiner Seele. Was sprach er denn? Ich will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele. Ja, das ist doch mal was. Ich weiß nicht, haben Sie schon mal zu Ihrer Seele gesagt: Liebe Seele? Ja, das, auch das ist schon mal was. Dass einer seine Seele mal lieb hat und mal nett mit ihr spricht. Also das ist eigentlich ein vorbildlicher Typ hier. Ich will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe. Der sehnt sich danach, mal richtig Tempo runterzunehmen. Nicht mehr die Hektik, nicht mehr die Habgierhetze. Habe nun Ruhe. Iss, trink und habe guten Mut. Das ist doch mal gut gebremst. Ha? Hier sollte die Geschichte schließen. Und hier machen wir einen Austausch jetzt miteinander und sagen: Hast du schon zu deiner liebe Seele gesprochen, liebe Seele? Und wenn du gut verdient hast oder Unternehmer bist und guten Ertrag hast, und hast du schon überlegt, wie du das gut investiert, sodass es nicht einfach verbraucht ist, weg, ex und hopp, sondern dass es gut nachhaltig angelegt ist. Denk auch ökologisch gut, ne, und so. Nachhaltig anlegen. Und dann sprichst du deiner Seele und sagst: Liebe Seele, du hast nun gute Ruhe. Iss und trink, das ist wichtig, denn Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Deshalb spricht er zu seiner Seele: Iss und trink, dass wir alles schön zusammenhalten. Habe nun gute Ruhe. An dem ist nichts zu kritisieren. Jesus fährt fort. Aber Gott sprach zu ihm: Du Dummkopf, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? Na, den Enkel. Hol ich das Problem. Ein reicher Unternehmer, ein reicher Landwirt, der gut verdient hat, gute Ernten, wird Gott danken dafür, wird gut investieren, vorsorgen, nicht alles wegfressen, kurzfristig und verplempern. Und er weiß, wenn ich sterbe, freuen sich die Enkel, wenn es ein bisschen mehr zu erben gibt und nicht nur Schulden. Wo liegt das Problem? Jesus sagt, ich meine, Jesus, ich weiß nicht, wie Sie über Jesus denken. Angeblich sagen ja alle, auch die nicht an Gott glauben, dass Jesus ein toller Typ gewesen wäre. So irgendwie ganz besonders sozial. Also ich finde, so rein menschlich gesehen hier, einen solchen Mann, der sich so verhält wie dieser Bauer, der Landwirt, zu beschimpfen mit der Bezeichnung, bei Luther heißt das du Narr. Das ist natürlich völlig falsch. Ein Narr, Narren sind in der Geschichte Europas immer besonders kluge Leute gewesen, also die Witzbolde gewesen, die auch mächtigen Königen die Wahrheit ins Gesicht gesagt haben. Da steht aber im Urtext nicht so ein feierliches Wort, du Narr, sondern da heißt einfach, du Blödmann, du Dummkopf. Das ist ein ganz übles Schimpfwort, sagt Jesus. Aber Gott sprach zu ihm, sagt Jesus. Haben Sie schon gelesen? In der Bibel steht, Gott gebraucht Schimpfworte. Ist vielleicht eine neue Erkenntnis theologisch für Sie, ja? Jesus sagt, Gott sagt zu diesem Menschen, du bist ein Blödmann. Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern, also dein Leben fordern, das wird zu Ende sein. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? Und dann sagt Jesus noch, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ja, was heißt denn das? Was ist denn, wie wird man reich bei Gott? Wird man reich bei Gott, wenn man möglichst viel in irgendeiner Kirche in die Kollekte gibt oder so? Ja, es gibt ja auch heute Leute, die predigen und sagen, wenn du reich werden willst, dann musst du spenden und dann wirst du erleben, dass du gesegnet wirst. Machen damit ihre Geschäfte, fahren dann Rolls-Royce und wer weiß was und verkaufen das, sind mal Wohlstandsevangelium. Verkaufen das Leute und da wir alle reich werden wollen, fallen da Tausende drauf rein und machen diesen Schmuh auch mit. Das ist weit verbreitet, leider, weltweit, auch in Deutschland. Was meint denn Jesus, wenn er sagt, wenn du Schätze, Reichtümer sammelst und bist nicht reich, bist du ein Blödmann? Und wie ist das mit dem Sterben? Und ist doch nichts Schlechtes daran, wenn man was Gutes denn vererben kann. Man sagt, Jesus, reich bei Gott ist, dass das, was du tust und lebst in deinem Leben, was du hast und bekommst, alles in einer Lebensgemeinschaft mit dem Schöpfer, der dich geschaffen hat, gelebt wird. Das sagen ja die meisten in Deutschland, das ist ja sowieso Quatsch. Denn das ist zwar euer Glaube, eure Vorstellung, dass ihr meint, es gäbe einen Gott, aber in Wirklichkeit, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Schokolade Schnaps enthält und Gott nicht gibt. Sind alles nur Einbildungen. Alles zu Zufall, Gott gibt es nicht. Na, würde ich vorsichtig sein und sagen, pass mal auf, Jesus sagt hier, wer so lebt, dass er plant, vernünftig plant sein Leben und nicht damit rechnet, dass er für das, was er lebt, vor Gott Verantwortung hat, der ist schon dumm. Der ist dumm. Denn er ist dumm dran. Denn ob Gott existiert oder nicht, hängt ja nicht davon ab, ob ich an ihn glaube. Das finde ich immer so spaßig. Leute, die sagen, Gott gibt es gar nicht, haben wir festgestellt, im Ernst meinen, weil sie nicht an ihn glauben, wird es ihn auch nicht geben. Ein Gott, der nur existiert, wenn man an ihn glaubt, den brauchen wir nur wirklich nicht. Der existiert nämlich tatsächlich nicht. Der ist ja nur das Produkt unserer Einbildung, unseres Hirns. Jesus sagt aber ganz schlicht und einfach, wir werden vor Gott stehen am Ende unseres Lebens. Und was sagen manche Leute, willst du mir damit drohen? Ich sage, will ich damit drohen? Die Wirklichkeit hat es an sich, dass sie so ist, wie sie ist. Ob man sich's wünscht oder nicht, völlig unabhängig davon. Deshalb streite ich auch mit niemandem darüber. Soll ich sagen, können wir abwarten. Ich würde aber raten, vorher ein paar Gedanken darüber zu machen, dass Sie auch wirklich sicher sind. Prüfen Sie noch mal die Begründung für Ihren Glauben, dass es keinen Gott gibt. Jesus jedenfalls, die Bibel sagt das, dass in Jesus Gott persönlich Mensch wird. Und dass er die einzigartige Chance uns bietet, zu wissen, dass Gott existiert und wer er ist, dass er der Schöpfer ist und dass er der Alter ist. In jedem Bruchteil, natürlich, wir können Ursache und Wirkung physikalisch zusammenrechnen, wie das Leben so weitergeht. Aber Gott offenbart sich und sagt, pass auf, du siehst nur die Waagerechte. Es gibt in jedem Bruchteil von Anfang an, in jedem Bruchteil, jede Sekunde, gibt es auch eine Senkrechte. Und du kannst Gott nur kennen, wenn er sich dir zeigt, wenn er sich offenbart. Und in Jesus ist er Mensch geworden und begegnet uns. Und seitdem Jesus da war, kann jeder Mensch suchen und wissen, dass es Gott gibt. Und nicht nur das, sondern wer er ist. Und Jesus spricht in einer völlig unverblümten Art, für meine Begriffe ein bisschen unhöflich, ein bisschen rücksichtslos. Hat das nicht einen Mangel an Empathie, also an Einfühlungsvermögen, dass er so einen Hilfesuchenden aus dem Erbstreit so einfach abbürstet und unterstellt, dass er habgierig ist? Und einem, der so nachhaltig vorsorgt, sagt Gott, wird zu dir sagen, du bist ein Knallkopf, du bist ein Dummkopf. Was steckt denn hinter dieser schrecklichen schroffen Abwehr? Dahinter steckt, was Jesus will. Pass mal auf. Du solltest wissen, was du wissen kannst, weil Jesus es dir sagt. Dass du geschaffen bist von Gott. Und dass er sich liebevolle Gedanken gemacht hat, dass du so bist, wie du bist. Ein einzigartiger Mensch, ohne Duplikat. Und er hat sich Gedanken gemacht, wie dein Leben gelingen soll. Hat dir Gaben gegeben, hat Begrenzungen gegeben. Du hast ein einzigartiges Leben. Aber leider bist du nicht der Einzige, der sagt, das brauche ich alles nicht, das stimmt alles nicht, das sagt ihr so, das bildet euch ein. Ich bin mein eigener Herr, ich weiß selber, wie das Leben gelingt. So ist es von Anfang an gewesen. So berichtet die Bibel vom Anfang an. Wir wollen sein, sollte Gott gesagt haben, kann das alles stimmen und so, wir wollen uns selbst bestimmen. Und damit kommt der Bruch zwischen Gott und dann auch der Bruch zwischen den Menschen. Denn am Anfang der Bibel wird berichtet, wie Menschen Gott ins Gesicht ihre Arroganz sagen. Wir glauben dir nicht, wir wissen es besser. Die Folge ist, nach dem Bruch mit Gott kommt der Brudermord, kommt der Totschlag, kommt die Ausbreitung der Gewalt. So, es ist wie eine losgetretene Lawine. Das ist ja nicht die Geschichte der Bibel, die schrecklich wäre, wenn es nicht zugleich das Dokument ist in der Bibel, dass Gott nicht aufgibt, uns nachzulaufen und zu sagen, ich finde mich nicht damit ab. Du lebst, du meinst, das wäre klug. Du meinst, du wärst neunmal klug. Es ist dumm, was du lebst. Dein Leben kann nur gelingen in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Er überfordert dich nicht und er unter dir fordert dich nicht. Er erfüllt dein Leben mit der Schöpferkreis seines Geistes. Und er gibt dir die Wegweisungen, die Bibel voller Wegweisungen Gottes, wie das Leben gelingen kann. Und weil er möchte, dass es gelingt, So, und da wir es besser wissen, unsere eigenen Wege gehen, ist er uns nachgelaufen in Jesus und sagt, kehr um, kehr um. Und das, was wir gerade gelesen haben, ist ein Teil dieser Aktion. Jesus mutet uns die Wahrheit unseres Lebens zu, auch da, wo wir uns absolut toll finden und klug und weise, dass wir sogar mit unserer Seele sprechen und die Ruhe unserer Seele wollen und Leib und Seele, Essen hält Leib und Seele, alles ganz klug und richtig. Und Jesus sagt, pass auf, im Entscheidenden betrügst du dich selbst. Und deshalb wird Gott zu dir sagen, du bist ein Dummkopf. Weil du die Chance nicht ergriffen hast, das Leben in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer zu leben. Und dann voller Hoffnung zu leben. Interessanterweise kann man in der Bibel auch studieren, wie denkt sich eigentlich Jesus, wie wir etwa mit dem Geld umgehen. Ich meine, zu sagen, Achtung, Habgier und Geldgier ist die Wurzel alles Bösen, das ist das eine Problem. Aber ich will Ihnen mal ein Beispiel geben, nur ein Beispiel. Das Thema Geld, was so heiß ist, wird in der Bibel überdurchschnittlich oft behandelt. Ich beobachte, dass unter Christen das aber selten ein Thema ist, wir sind wir alle. Über Geld redet man nicht. Es gibt in Deutschland eigentlich wenig Tabus. Im sexuellen Bereich sind ziemlich alle Tabus gebrochen worden, aber es ist interessanterweise, Geld scheint ein Tabu zu sein. Ich habe neulich festgestellt oder mitgekriegt, dass selbst in christlichen Ehen eine Frau nicht wusste, was der Mann auf dem Konto hatte. Ich meine, bei Bundeskanzlern und Bundesministern und so, da weiß man, was sie verdienen, weil das steht ist im Gesetz festgeschrieben. Aber interessanterweise beobachte ich, dass keiner dem anderen sagt, was er verdient. Also, wo liegt das Problem? Wenn man nicht beneidet werden oder zu viel oder was immer. Also Geld, über Geld zu reden, ist irgendwie tabu. Macht man nicht. Das macht man nicht. Aber in der Bibel wird ganz offen darüber geredet. Also Apostel Paulus schreibt seinem Mitarbeiter Timotheus einen Brief, weil der Verantwortung für die Leitung von vielen neuen Gemeinden hatte und dort den Menschen zeigen, ja, wie heißt das jetzt, wenn ich Jesus folge, mich an ihm orientiere, wie geht das denn jetzt praktisch im Leben, in unseren Beziehungen und so auch mit Geld und so weiter. Und dann sagt er, lies noch mal die Sätze, dann merken Sie, wie praktisch das ist. Er schreibt, ein großer Gewinn, aber also heißt, die reich werden wollen, er schreibt an christliche Gemeinden. Nicht an irgendwelche Leute, die mit dem Glauben nichts zu tun haben wollen, sondern der predigt nicht aus dem Fenster, sondern für Christen. Deshalb vermute ich ja, dass eine Reihe von euch das sind, weiß das ja auch. Aber es gilt an Christen, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist die Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet, Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Die Geschichte passiert hundertfach heute. Nicht, weil irgendwelche Zweifel da sind. Sondern schlicht, Geld wird Gott. Haben wir keine Zeit mehr, die Bibel zu lesen, zu beten, in den Gottesdienst zu gehen, zu einer Gemeinde zu hören, weil Geld treibt Angst, Sorge. Wir sagen natürlich nicht Habgier, auch nicht Geiz. Das kann man bestens mit der Tugend der Sparsamkeit tarnen. Und von außen, es kann uns ja niemand, was meine Motive sind im Umgang mit Geld, kann ja niemand von außen sehen. So, der Geiz ist ja etwas und die Habgier und die Angst, die Sorge ist ja etwas, was in mir steckt, was ich absolut verstecken kann. Nach außen sehe ich aus wie ein sparsamer Mensch. Was die Wahrheit ist, Jesus lässt sie nicht bluffen. Und dann, es gibt auch heute natürlich unter Christen Leute, die haben wenig Geld und manche, die haben viel Geld. Das ist natürlich auch heute so. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen so ist in Ihrem Umkreis, ob Sie alle wissen voneinander, wie viele oder wie wenig Sie haben. Vielleicht ist es ja hier im Sachsenland ganz anders als normalerweise in Deutschland, dass keiner dem anderen erzählt, was er hat oder was er nicht hat. Die einen aus Scham, weil es zu wenig ist, und die anderen aus Angst vor Neid, weil es so viel ist. Wie auch immer. Und jetzt aber, wie soll man denn damit umgehen, mit Geld? Im gleichen Kapitel 6, 1. Timotheus 6, schreibt Paulus dann, den Reichen in dieser Welt gebiete. Also es gibt unter Christen reiche Leute, sagt er. Denn, also wenn es schon die Behauptung, nur unter Christen gäbe es nur Arme, ist schon gelogen. Es gibt auch reiche Leute. Wenn Deutschland lebt, gemessen am Maßstab der Welt, da ist schon... Na gut, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Gott ist ein Gönner. Er gönnt uns was. Er ist kein Geizkragen. Es ist hier ausdrücklich, der uns reichlich darbietet, man darf sich freuen, wenn man Geld hat, dass man gut essen kann, dass man auch Urlaub machen kann, vielleicht sogar ein schönes Auto fahren kann, vielleicht sogar ein Haus bauen kann. Man darf es genießen, sagt er hier. Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Er sagt tatsächlich, Gott schenkt Geld, mehr oder weniger, und du darfst es genießen, gebrauchen, darfst es als Gabe Gottes annehmen. Und ob du es als Gabe Gottes annimmst oder ob es für dich ein Götze ist, der dich beherrscht und dir Angst macht oder nach mehr, Hunger nach mehr, das erkennt man daran, ob du dankbar genießen kannst. Ich weiß nicht, ob... Ich finde, Essen schmeckt mit einem Tischgebet doppelt so gut. Deshalb haben wir Christen, die meisten Christen, es zur Lebensregel gemacht, dass wo auch immer wir sind, Gott fürs Essen danken. Weil wir wissen, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man so gut essen kann und sich satt essen kann. Und es schmeckt einfach besser, wenn man es als eine Gabe Gottes nimmt und nicht als selbstverständlich. Und über dem Geld Gott danken und sagen, du hast mir gegeben, ich darf es genießen. Also du darfst dir was gönnen, sagt Gott. Also wer Geizkragen ist, das sind die unappetitlichsten Menschen. Die gönnen sich und anderen nichts. Und wer sich nichts gönnt, gönnt auch anderen nichts. Also wer das nicht als Gabe Gottes nehmen kann und sich selber auch was Gutes tun kann und es genießen kann, und sagen, danke Herr. Ob das Großzügigkeit ist, weil er sich beschenkt weiß von Gott, sieht man daran, ob er auch gerne teilt. Das ist doch wichtig. Im Volke Israel gab es deshalb die Regel, dass man, wenn man geerntet hatte und wenn man etwas verdient hatte, zuerst 10% für einen guten Zweck für Gottes Sache gab. Nicht, wenn es überblieb, sondern am Anfang. Und damit zum eigenen Herzen zu sprechen und zu sagen, ich empfange dieses Geld als eine Gabe Gottes und es gehört mir nicht, es ist Gottes Eigentum, er versorgt mich damit, ich darf es genießen. Aber damit ich das wach halte, damit der Götzegeld nicht in mir zu stark wird und mich hinter der Lügenfassade der Sparsamkeit oder so doch erobert und ich voller Angst und Sorge und Gier bin. Deshalb will ich auch äußerlich einfach ein Zeichen machen. Ich weiß nicht, ob Sie das Christen sind, was ich in der Regel habe. Ich war jedenfalls dankbar, als ich als 14-jähriger Junge zum Glauben gekommen bin an Jesus, dass meine Freunde in unserer Jugendarbeit uns gleich beigebracht haben und sagen, pass mal auf, damals gab es nicht viel Taschengeld. 50er Jahren, ich weiß es nicht, was war so Westmark damals, weißt du, also ich glaube, ich habe da 2 Mark in der Woche gehabt. Da gab es auch manchmal gar keins. Immerhin, da war ich schon reich beschenkt. Aber ich fand, das war auch was wert damals, ja gut. Und dann hast du angefangen zu sagen, okay, ich will einfach 10% für etwas geben. Interessanterweise, meine Erfahrung ist, wenn du mit den kleinen Beträgen, die du hast, nicht übst zu teilen, dann wirst du es auch nicht tun, wenn du viel hast. Man wird nämlich ängstlicher, wenn man viel hat. Und dann fehlt immer mehr Gründe. Und hier ist es so, dass das dankbare Annehmen der einzige Schutz ist, dass Geld und Besitz, das ich habe oder nicht habe und meine haben zu müssen, das Geld, das ich nicht habe, kann mich so innerlich erfüllen, dass es meine ganze Sorge ist. Übrigens, in einer christlichen Gemeinschaft ist das die wichtigste Erkennungsregel, nicht welche Lieder wir singen. Wir wissen von der ersten Gemeinde in Jerusalem nicht, welche Lieder sie gesungen haben. Auch nicht nach welchen Melodien. Gibt es keine Berichte von. Aber wir wissen, dass sie ihren Besitz so teilten, dass jeder, der in Not war, versorgt wurde. Das wird von ihnen berichtet. Und das war das Alleinstellungsmerkmal der Kelner. Ich sage Ihnen, Sozialstaat hin, Sozialismus her, eine christliche Gemeinde wird man auch heute daran erkennen, ob sie dafür sorgt, dass in ihrer Lebensgemeinschaft Arme sich nicht schämen müssen, sondern ein faires Verteilen des Besitzes so passiert, dass jeder hinreichend versorgt ist. Wir haben uns zwar angewöhnt, die Nächstenliebe zu delegieren an den Wohlfahrtsstaat und sagen, die müssen das tun. Nun merken wir langsam, dass selbst ein kapitalistisches System, ob der Sozialismus hat ja für viele früher da besser gesorgt, sagen manche, da verstehe ich nicht so viel von, aber der Wohlfahrtsstaat kommt offensichtlich auch an seine Grenzen und da wird es zeigen, ob die, die sich Christen nennen, eigentlich nur an ihren Liedern zu erkennen. Darüber streiten sie sich, ob sie Choräle singen oder Anbetungslieder. Das scheint ein Riesenthema zu sein für die Christenheit heute. Hat aber keinerlei Bedeutung. Null, 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 null Bedeutung. Aber wie wir mit unserem Geld umgehen. Und ob wir Acht haben auf die, die nicht genug haben zum Leben. Und ob wir einen Stil haben, dass man sich nicht schämen muss. Wegen des Mangels, den man hat im Vergleich zu anderen. Das ist die Verantwortung derer, die es haben. Deren Verantwortung ist es, einer Gemeinschaft dafür zu sorgen, dass die materiellen Dinge so verteilt werden, dass keiner unzumutbarer Not hat. Es ist nicht alles gleich. Und es gibt auch keine Zwangsvereinheitlichung. Aber es gibt eine große Freude. Es gehört mir nicht. Ich war befreundet mit einem großen Unternehmen, bedeutenden Unternehmer in Deutschland, der Jesus nachfolgte. Ich habe mitgeholfen, dass aus seinem Verdienst seines Unternehmens etliche Millionen in Jugendarbeit und soziale Projekte und wer weiß was geflossen sind. Er ist gestorben, er ist beim Herrn. Und er hat ein Buch geschrieben über sein Leben und der Titel heißt: Mir gehört nur, was ich verschenke. Er hat immer gesagt, ich kann besser leben als die meisten Leute, so wie ich. Aber mir gehört nur, was ich verschenke. Nichts gehört mir. Was für eine Freiheit. Was für eine Großzügigkeit. Das ist überhaupt nicht typisch für unser Land. Es ist so viel Reichtum im Land und so viel Angst. Weltweit gibt es nur 3 Worte aus der deutschen Sprache, die auch in anderen Sprachen auf Deutsch gebraucht werden. Kennen Sie die? Das erste Wort heißt Kindergarten. Kindergarten sagen Sie in allen Sprachen, weil das in Deutschland erfunden wurde, der Kindergarten. Das zweite Wort heißt Zeitgeist. Zeitgeist, der Zeitgeist, sagen Sie. Zeitgeist. Und der dritte Das Wort heißt The German Angst. Weltweit redet man von der deutschen Angst. Wir gehören zu den reichsten Ländern der Welt. Und die ganze Welt redet über die Deutschen und ihre Angst. Versteh? Wenn man schon sich selbst nicht erkennt und die eigenen Probleme, sollte man wenigstens in den Spiegel der Welt schauen, wie sie über uns reden. Und wenn eine Gesellschaft wie die unsere weltberühmt ist für, ich bin in vielen Ländern der Welt gewesen, in meinem Dienst, in der Leitung des deutschen CVM, er arbeitet in über 120 Ländern der Welt. Und ich bin bis auf Australien, allen Kontinenten gewesen. Und ich war nie zum Urlaub machen dort. Ich war in den Brennpunkten, in den Slums, in den Elendsgebieten, da, wo die Probleme waren mit jungen Leuten. So, und ich weiß genau das Gefühl, das man hat, wenn man aus diesen Diktatoren, aus diesen korrupten Staaten in Deutschland aus dem Flugzeug steht und sagt, ich wüsste vieles zu verbessern hier. Aber ich kenne kein Land, in dem es so viel Rechtssicherheit gibt wie hier. Ich nehme niemanden übel, der das Land nicht verlassen hat, dass er nicht weiß, was er hat. Und deshalb meckert dran. Empfehle jedem, mal die Welt zu besichtigen, nicht nur mit TUI in Urlaubsresorts, sondern auch da, wo die Schmerzen der Not sind. Und das Unrecht der korrupten Diktatorensysteme und der korrupten Systeme in der weiten Welt ist. Unglaublich, was da abgeht, was Leute erleiden müssen. Dann ist man dankbar plötzlich für das, was man hat und weiß, es gibt so viel zu verbessern, es ist alles überhaupt nicht paradiesisch bei uns, so viel Unrecht und so viel Falsches. Aber es ist alles sehr relativ. Und ich möchte gerne das, was Gott mir schenkt, materiell und im Recht, als ein Geschenk annehmen und sagen, Herr, jetzt möchte ich nach deinem Willen leben. Zeig mir, was ich mit meinem Geld machen soll, mit unserem Geld. Schön, das ist immer eine schöne Überlegung, wenn ich mit meiner Frau zusammen das überlege. Was machen wir jetzt? Und so, wie viel ist da? Kommt es? Monats kommt Geld? Und wie ist das? Daueraufträge kann man ja regeln, dass das vernünftig geht. Lohnt sich in Deutschland ja sogar, kannst du beim Finanzamt noch zum Schluss wieder absetzen. Auch das ist alles ganz toll, kannst du noch ein bisschen drauflegen. Es ist einfach schön, macht Freude, verantwortlich zu sein. Zu sagen, Herr, du sorgst für uns, du hast uns noch nicht verhungern lassen. Wir konnten auch unsere Kinder versorgen. Danke dafür, es ist nicht selbstverständlich, wie viele Eltern können das nicht. Aber jetzt hilft mir, dass ich nicht abhängig werde, das ist keine Angst, wenn man älter wird, habe ich auch gespürt. Als junger Kerl habe ich mich entschieden, mein Vater wollte, dass ich wollte Ingenieur werden. Mein Vater hat in der Industrie Wasserkraftwerke gebaut. Und das hat mir schon gefallen, dass der bei uns zu Hause vorfuhr mit Chauffeur und seinem Mercedes. Habe ich gedacht, würde ich gerne machen. Und dann hatte ich eine Berufung, vollzeitlich das Wort Gottes weiterzusagen. Dann habe ich das meinem Vater gesagt und er war sehr traurig. Und das ist mir leicht gefallen, darauf zu verzichten, auf eine Karriere, wo ich Geld verdienen kann. Das ist mir ganz leicht gefallen damals. Da war ich 20, 22, 24, das habe ich durchgezogen, ohne mit der Wimper zu zucken. Da bin ich älter geworden. Dann habe ich gedacht, war das eigentlich klug, dass du kein Haus gebaut hast? Vielleicht ist es ja billiger, im Alter ein Haus zu haben, anstatt Miete zu zahlen. Meine Frau hat wegen unseres Dienstes ihren Beruf aufgegeben. Das macht ja keiner heute. Wenn ich sterbe, wird die in Altersarmut versinken. Kriegst du nur einen Bruchteil der Rente. Und plötzlich merkte ich, als ich älter wurde, dass die Sorgen in meinem Herzen hochkriegen. Da habe ich gesagt, Herr, war das ein Irrtum? Und dann sagte er, siehst du, Geldgier ist Habgier, ist die Angst. Der Götze übernimmt. Spürst du es? Jesus, habe ich gesagt, du bist der Herr. Ich vertraue dir, du hast uns durchgebracht. Wir haben nicht Mangel gehabt, aber ich glaube. Lass mich im Alter nicht zum Narren werden. dass ich plötzlich geizig und ängstlich und habgierig werde. Dann habe ich auch eine Frau, wenn ich der meine Sorgen klage, dann guckt sie mich an und sagt, Mann, hab doch keine Angst. Um mich, der wird sorgen. Dann sagt sie, außerdem sterbe ich vor dir. Dann sage ich, das kann ich auch schwer ertragen. Also gut, Sie sehen, auch in meinem Leben sind da jeden Tag eine Menge Kämpfe offen. Das Herz des Menschen ist manchmal eine Schlangengrube. Und so, solche Dinge hast du alle nicht ein für alle Mal ausgezogen. Ich sage das ja so offen, um auch den Älteren uns zu sagen, auch denen, die Christen sind, glaubt nicht, dass die Schlacht geschlagen ist. Man könnte noch im Alter zum Dummkopf werden, wenn man nicht dranbleibt. Sagt Jesus, was ist das für ein tolles Leben? Dass ich mit dem Paulus sagen kann, alles, was ich nach dem Willen von Jesus tue und aus seiner Kraft tue, ist nicht für die Katz. Die kleinen Bruchstücke meines Lebens. Die wir zu Hause tun. Ja, jetzt im Alter, ich bin immer noch unterwegs, aber im Alter, wo ich nicht mehr morgens um 7:30 im Büro sitzen muss und ein große Unternehmen leiten muss, das ging es von morgens 7:30 bis abends 10, aber jetzt kann ich bei uns zu Hause einkaufen gehen und den Müll wegbringen und meiner Frau helfen beim Staubsaugen. Und so, das ist auch toll. Und das genießen wir. Wir sagen, Herr, hilf, jetzt bringst du uns zum Ziel. Ich sage das mal so für die ältere Generation, die Jungen haben wir keine Ahnung von. Verstehst du, weil alt werden ist nicht für Feiglinge. Und du merkst auch für Christen, dass du im Alt noch mal geizig wirst oder angstvoll oder Sorgen kriegst. Und das ist doch eine Perspektive. Ich liebe Jesus, weil er so unverblümt uns die Wahrheit zumutet. Und ich sage, ach, wollen wir nicht so vorsichtig sein? Nein, er sagt, wer mit seinem Geld meint, sich die Ruhe und Sicherheit des Lebens kaufen zu können, der muss sich von Gott sagen lassen, du bist ein Blödmann, ein Dummkopf. Du verlierst alles, denn es zählt nur das, was vor Gott, wenn du vor sein Angesicht trittst, Bestand hat. Und es wird alles Bestand haben. Nichts ist für die Katz, was du nach seinem Willen und nach seiner Kraft getan hast. Jeden Kranken, den du besucht hast. Jede Mutter, die sich um Kinder gekümmert hat. Jeder Vater, der gearbeitet hat, um seine Familie zu ernähren und für seine Kinder gebetet hat. Jeder, der für seine Nachbarn gesorgt hat, was in keiner Zeitung steht. Nichts ist für die Katz. So schreibt der Paulus im letzten Satz vom 1. Korintherbrief, Kapitel 5, seid fest und unerschütterlich und nehmet zu in dem Werk des Herrn, weil ihr ja wisst, dass nichts vergeblich ist in dem Herrn. Das heißt, das ist reich sein bei Gott. Nichts ist für die Katz. Die kleinen Bruchstücke, wo du denkst, das sieht keiner, da redet keiner drüber, ist das eigentlich richtig? Nichts ist vergeblich. Es ist Gold, was bleibt. Und in der Gegenwart Gottes werden die Taten der Liebe und Barmherzigkeit aufblühen. Nichts ist vergeblich. Im letzten Buch der Bibel heißt es einmal von denen, die in die Gegenwart Gottes einziehen und ihre Werke folgen ihnen nach. Die gehen nicht voraus und sagen, komm mal, hier kommt ein guter Mensch, der hat es verdient, hier aufgenommen zu werden bei Gott in der Ewigkeit. Nein, nein, wir kommen alle nur begnadigt durch Vergebung der Sünden, weil Christus für uns am Kreuz, er, der Richter, hat unser Urteil getragen. Er macht uns von Feinden, von Dieben an seinem Eigentum zu Kindern Gottes versöhnt. Wir dürfen leben in seiner Nachfolge, in Gemeinschaft mit ihm. Und dann hilft er uns, dass unser Leben geprägt wird von Liebe. Es passiert auch viel Falsches. Es gibt keinen Menschen, der Jesus folgt, der nicht viele, viele Dinge falsch macht, Gottes Gebote mit Füßen tritt, misstrauisch eigene Wege geht und er darf umkehren und Neuvergebung empfangen. Solange wir leben, brauchen wir nichts nötiger wie Vergebung unserer Schuld, unserer Fehler, unseres Versagens. Wir leben von dem, was die Bibel Gnade nennt, begnadigt. Vergebung, die wir nicht verdienen können. Aber nichts von dem, was wir tun aus der Liebe Gottes und nach dem, ist für die Katz. Es bleibt alles erhalten und es geht mit in Gottes Ewigkeit. Und wenn Sie das wissen, dann schauen Sie auf Ihren Alltag, der manchmal mühevoll ist, schwierig, und schauen Sie auf Ihren Alltag mit anderen Augen. Es lohnt sich zu leben. Es lohnt sich die Mühe, für andere da zu sein, sorgfältig als Ingenieur zu arbeiten, als Kaufmann ehrlich zu sein, nicht das Misstrauen zu haben, ich muss da mal ein bisschen kreative Buchhaltung machen, damit ich auf mein Geld, an mein Geld komme. Es lohnt sich, ehrlich zu sein. Und wenn die anderen einem Vogel zeigen, wie das in Deutschland üblich ist, nach dem Motto, der Ehrliche ist der Dumme, dann pfeifen sie zurück und sie sagen, dumm ist wer, der nicht weiß, wie man lebt, reich bei Gott. So, und ich lade Sie ein, Ihr Leben neu zu überdenken. Die unter uns, die jahrelang schon mit Jesus leben, passen Sie auf. Hören Sie die Mahnung, die Paulus schreibt. Es kann sich in das Leben der Christen die Geldgier, die Sorge, die Angst nach Geld neu einschleichen, im Alter. Niemand merkt es. Du weißt gar nicht, du erahnst gar nicht, warum dein Glaube früher mal gebrannt hat und fröhlich war. Und jetzt ist alles tot. Es kommt nicht, weil du so kluge Zweifel hast, sondern weil du habgierig und geizig geworden bist. Und der Gott deines Lebens ist das Geld geworden. Und du hast Jesus rausgeschmissen. Er darf nur noch mitlaufen. Aber er darf dein Leben nicht mehr bestimmen. Und du hast deshalb auch nicht mehr die Kraft seiner Gegenwart in deinem Leben. Und denen, die das überhaupt noch nie in ihrem Leben klar gemacht haben, ich bin ja evangelischer Pfarrer und deshalb weiß ich das, das erschrecke ich manchmal, wie viele voll Sympathie in unseren Kirchengemeinden sind. Und die in einem vollen Bewusstsein leben, dass sie dazugehören, weil sie engagieren sich ganz toll, aber sie haben nie in ihrem Leben eine klare Entscheidung gefällt, ob sie Jesus folgen wollen. Wenn man sie fragt, hast du Gewissheit der Vergebung der Sünden und hast du Frieden mit Gott und weißt du, dass du in Gottes Herrlichkeit kommst, wenn er dein Leben jetzt beendet, dann sagen sie, ja, ich bemühe mich. Dann sage ich, was? Das sagen alle Moslems. Ein Moslem ist ein Mensch, der sich ein Leben lang bemüht, Gutes zu tun, um am Ende Gott zu gefallen, aber weiß nie, ob es reicht. Und wenn ich so höre, was Leute sagen, die auch in der Kirche sind, ich bemühe mich, dann sage ich, eigentlich seid ihr Muslime. Ihr denkt schon so, es ist der natürliche Mensch. Ich bemühe mich. Unser Bemühen kommt zu nichts. Wer kann sich nicht selber mit Gott versöhnen? Das ist ein Geschenk, das Jesus uns gibt. So, und dann dürfen wir aus diesem Geschenk leben, voller Zuversicht. Er kommt, ich darf Reichtum sammeln für ihn. Und wo ich verschenke, werde ich reicher. Zeit. Und Zeit ist ja oft viel kostbarer als unser Geld. Und wir haben ja bei der Zeit viel mehr Angst. Ich weiß ja nicht, wie das ist hier. Neulich hier sprach mich jetzt einer an gestern und sagte, ja früher, wenn wir zu Diensten irgendwas aufgerufen haben, dann waren eine ganze Reihe Leute da. Heute findest du kaum noch einen. Gibt es weniger Menschen, die da sind oder könnte es da sein, dass wir zwar beim Geld gar nicht so knapsig sind, aber bei der Zeit. Ich hatte einen, kannte einen Unternehmer, der auch Christ war, der sagte, mit dem Zehnten beim Geld habe ich kein Problem, ich gebe mehr. Aber bei der Zeit, da wird es bei mir ganz heiß. Dass ich 10% meiner Zeit gebe, das überlebe ich mir aber sehr. Also okay, überlegt, wo es ist. Bei denen, die schon Jesus nachfolgen, passt auf, dass wir nicht abrutschen in den Götzendienst, wie die Bibel das ziemlich schroff nennt. Man kann nicht Gott und dem Mammon dienen. Und glaubt nur ja, wir werden Jesus nicht widerlegen. Er wird Recht behalten. Du wirst entweder dem Mammon dienen und Gott hassen oder umgekehrt. Und die, die neu anfangen sollten, weil sie das noch nie in ihrem, ich sagte ja, dass ich beobachte, dass in unseren Kirchengemeinden viele mit Begeisterung dabei sind und sich voll, aber nie eine klare Entscheidung getroffen haben, Jesus zu folgen. Wer ist denn nun ihr Gott? Und Christsein fängt immer an mit der Bekehrung von Götzen zum lebendigen Gott. Und jetzt müssen Sie überlegen, wer ihr Gott ist. Wer den Haupteinfluss in ihrem Leben hat. Und dann lade ich Sie ein. Bekehren Sie sich von den Götzen zum lebendigen Gott. Denn wer sich an die Dinge hängt, geht mit den Dingen vor die Hunde. Wenn er sich nicht an den Schöpfer der Dinge hängt, mit dem leben wir in Ewigkeit. Jetzt ein erfülltes Leben und in Herrlichkeit über den Tod hinaus.